Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mayers Machtcafé. Ich bin Magdalena Riedl und gemeinsam mit Dominik Mayer möchte ich euch zu einer neuen spannenden Folge bei uns begrüßen. Die letzte Folge war ja im Januar, da hatten wir auch einen spannenden Gast zu Gast zum Thema China und ja, aktuelle internationale Entwicklungen. Und damit wollen wir auch ein bisschen weitermachen. Heute wollen wir uns mit dem Ukraine-Krieg und Russland beschäftigen. Es hat sich ja einiges getan in den letzten 4 Wochen mit seinem militärischen Angriff auf die Ukraine. Hat Russland einen Krieg begonnen, der jetzt schon 28 Tage andauert. Russland hat somit auch die bestehende Weltordnung auf den Kopf gestellt, hat unsere Grundfesten in Sicherheits- und Verteidigungspolitik auch ja, ein bisschen über den Haufen geworfen, kann man fast sagen. Und genau vor diesem Hintergrund wollen wir heute ein bisschen die militärische Dimension von Macht uns anschauen, wollen schauen, wie die Machtlogik des Kriegs funktioniert, wollen uns damit beschäftigen, wie Macht in bewaffneten Konflikten auch funktioniert und haben dafür heute einen sehr spannenden Gast bei uns, und zwar Herrn Professor Dr. Carlo Masala. Herr Masala ist Professor für internationale Beziehungen an der Bundeswehr-Universität in München. Ist außerdem Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und des NATO Defense Colleges. Und vor allem konnten wir Herrn Masala jetzt in den letzten Wochen sehr oft auch in den Medien antreffen und zuhören, wie er uns den Ukraine-Konflikt und die aktuellen Entwicklungen ein bisschen näher bringt. Und ja, freuen uns, dass Herr Masala heute die Zeit gefunden hat, bei uns zu sein. Insofern danke, Herr Masala, dass Sie bei uns sind. Freut mich, Sie hier zu begrüßen. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Und genau, damit würde ich dann auch direkt an Dominik Mayer übergeben.
Super, danke dir, Magdalena. Herzlich willkommen auf meiner Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Ich weiß, hektische Tage heute wieder, viele Veränderungen in der deutschen Spitzenpolitik. Aber jetzt ist ein spannendes Thema, Herr Masala, herzlich willkommen. Thema Macht ist immer ein schwieriges Thema in der deutschen Politik gewesen, auch in der Diskussion, in der Politikberatung auf allen Seiten. Jetzt ist Geopolitik wieder ganz zentral geworden und wir wollten ketzerisch fragen, Herr Masala, ob Geopolitik Machtpolitik ist. Und damit wollen wir eigentlich am besten gleich einsteigen als Interview und als Ping-Pong-Spiel zwischen uns beiden. Herr Masala, ist Geopolitik Machtpolitik oder ist es mehr?
Nein, Geopolitik ist natürlich pure Machtpolitik. Also da geht es um den Einflussbereich sozusagen, den man über gewisse Länder, über gewisse Regionen erhält. Und das geht alles nur über die Frage von Machtmitteln. Das müssen nicht unbedingt militärische Machtmittel sein, das können auch ökonomische Machtmittel sein, ja. Aber Geopolitik in seiner ursprünglichsten Form, das heißt sozusagen, die Welt zu denken in geografischen Einflusssphären und in geografischen Kategorien, ist pure Machtpolitik, nichts anderes. Und sozusagen auch aus, ich sage jetzt mal, aus einer Betrachtung der eigenen geopolitischen Lage leitet man ja Folgerungen für die eigene Machtpolitik ab. Also ich nehme mal das klassische Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, oder Deutschlands als solches. Die Bundesrepublik Deutschland hat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 8 Grenzen. So viele Grenzen wie kein anderer Staat in Europa. Und natürlich aus dieser Situation heraus, dass man 8 Grenzen hat, ergeben sich bestimmte Konsequenzen für das machtpolitische Handeln der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist zum Beispiel, dass Kooperation, anders als bei anderen Staaten, die zum Beispiel kaum Grenzen mit anderen Staaten haben, eine essentielle Variable in der DNA der deutschen Außenpolitik ist. Weil Bismarck hat es schon gesagt, also sie können es sich, egal ob man jetzt ein großer Staat ist wie die Bundesrepublik Deutschland, aber sie können letzten Endes es sich nicht leisten, durch provokative Politik sich 8 Feinde an ihren Grenzen heranzuziehen. Ja, das wird Deutschland nicht überleben. Überleben jetzt nicht im territorialen Sinne, also im militärischen Sinne, das wird Deutschland politisch nicht überleben, ökonomisch nicht überleben und gegebenenfalls würde es das auch militärisch nicht überleben. Also aus dieser eigenen geopolitischen, geostrategischen Lagerung heraus entwickelt ja Deutschland sozusagen eine Machtpolitik und versucht, die Instrumente dann anzupassen. Gleichzeitig Geopolitik, Machtmittel, die schiere Größe der Bundesrepublik Deutschland, territoriale Größe und bevölkerungsmäßige Größe, die ja auch einhergeht mit einer gewissen ökonomischen Macht, ja, ist für die anderen natürlich ein geopolitisches Phänomen allererster Güte, allen ersten Ranges. Also die Furcht zum Beispiel vor einem zu dominierenden Deutschland ist ja immer allgegenwärtig. Das ist ja nicht verschwunden. Also das hat ja auch wenig damit zu tun, wer Deutschland jetzt gerade regiert. Sondern allein die Tatsache, und das ist Geopolitik, allein die Tatsache, dass dieses Land mit seiner Territorialität, mit seiner Bevölkerung, die größer ist, substanziell größer ist, als die Bevölkerung aller anderen europäischen großen Staaten, die ungefähr so bei 60 Millionen liegen. Ja? Und dass ein 80 Millionen Einwohnerland wie die Bundesrepublik Deutschland, also jetzt sind wir nun mal Exportweltmeister, aber selbst sozusagen, wenn wir ökonomisch nicht so stark wären, wären wir ökonomisch im europäischen Verhältnis schon stark, aufgrund sozusagen unserer Bevölkerungsanzahl, unserer Territorialität etc. pp. Geopolitisches Faktum allererster Güte. Und da wird sozusagen, das sind Machtmittel. Und da wird mit Machtpolitik auch drauf reagiert. Also Geopolitik ist immer Machtpolitik.
Vielen Dank. Die Frage ist für uns alle in der gesamten Politikberaterszene. Wir wissen ja die besondere Rolle Deutschlands. Aber genau das scheinen wir doch über 70 Jahre nicht immer so verstanden zu haben. Wachen wir da gerade auf einer Lebenslüge auch, dass wir es eigentlich nicht wahrhaben wollten als Deutsche durch unsere Vergangenheit?
Nein, das Interessante ist, es gibt einen großen Widerspruch zwischen intern und extern. Ich habe für meine Doktorarbeit zeithistorisch gearbeitet. Das heißt, ich war auch in den Archiven des Auswärtigen Amtes. Und der ehemalige Bundespräsident Karl Carstens, der war irgendwann mal Staatssekretär in den 60er Jahren im Auswärtigen Amt. Und der hat jedes Jahr seinem Minister einen zweiseitigen, sozusagen kleinen Besinnungsaufsatz gegeben über Deutschlands nationale Interessen. So, das heißt, in den Institutionen sind solche Begriffe wie nationale Interessen und Machtpolitik und Denken in machtpolitischen Kategorien sehr gegenwärtig. Das erlebe ich immer wieder und das lässt sich auch historisch belegen. Nach außen tritt man aber so nie auf als Deutschland. Und das hat natürlich was mit unserer Vergangenheit zu tun. Also dieser exzessive Gebrauch von Machtpolitik im Nazi-Deutschland hat dazu geführt, dass unsere politische Elite sehr zurückhaltend ist, genau diese Wörter wie Macht, Machtmittel, Einsetzen, Macht einsetzen, sehr zurückhaltend verwendet. Intern sieht das allerdings anders aus. Jetzt gibt es aber noch ein Beispiel. Wir haben ja so einen gewissen Reifungsprozess erreicht, möchte ich mal sagen. Wir haben während so der Euro-Krise zum Beispiel festgestellt und auch in vielen anderen ökonomischen Bereichen deutscher Außenpolitik, dass Deutschland sehr wohl diese Machtmittel sehr bewusst einsetzt, um seine Interessen durchzusetzen. Aber es ist der ökonomische Bereich. Ja, wir machen es weniger sozusagen in dem politischen und dem sicherheitspolitischen überhaupt nicht. Wir beschränken uns auf diesen ökonomischen Bereich. Da gibt es Phasen, auch jetzt in der jüngsten Geschichte, wo ich immer sagen würde, da versucht Deutschland, aufgrund seiner Ökonomie hat Deutschland so eine quasi hegemoniale Stellung in der Europäischen Union, seine hegemoniale Stellung durchzusetzen. Ja, Eurokrise ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Deutschland da agiert hat, wo es halt versucht hat, seine Vorstellungen über die Art und Weise, wie man mit dieser Eurokrise umgehen muss, sehr direkt, sehr klar und sehr, ja, auch brutal den anderen europäischen Staaten überzustülpen. Und teilweise sehr erfolgreich. Bis dann, und jetzt kommen wir wieder sozusagen zu dem Grundproblem Deutschlands in Europa zurück, bis dann halt andere Staaten, allen voran Frankreich und Italien, Gegenmacht gebildet haben. Und jetzt kommt genau das entscheidende Punkt. Also es gilt noch immer das Bismarck'sche Diktum. Ne? Wir sind der stärkste Staat in Europa, aber wir sind nicht stark genug, um die anderen dauerhaft zu dominieren. Ne? Und wir sind zu stark, dass die anderen uns dauerhaft einhegen können. So, und aus dieser Ambivalenz heraus resultiert teilweise diese, ja, von außen sehr schwer nachvollziehbare deutsche Außenpolitik, die immer sehr zaghaft darum bemüht ist, ihre Machtmittel nicht zu offensichtlich einzusetzen, dann aber manchmal offensichtlich einsetzt und dann mit Gegenreaktionen konfrontiert wird. Also es ist ein komplizierteres Bild als dieses einfache, wir reden nicht über unsere nationalen Interessen, weil wir die vergessen haben. Nein, das stimmt nicht. Intern redet man schon sehr stark. Was sind unsere Interessen? Wie wollen wir sie durchsetzen? Wir kommunizieren dieses Interne aber nicht nach außen. Also in den Reden im Deutschen Bundestag oder halt sozusagen bei Pressekonferenzen und wann immer sich sozusagen Außenminister, Bundeskanzler, Verteidigungsminister zu solchen Fragen äußern, fehlen diese Begriffe. Intern werden sie durchaus verwendet.
Sehr spannend, dass Sie da einen Widerspruch aufzeigen zwischen Anspruch und Wirklichkeit oder strategischer Binnenperspektive und Außenperspektive. Ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Helmut Kohl hat ja gerne von der Scheckbuchdiplomatie gesprochen. Ist ja genau das, was Sie gerade aufzeigen. Aber vielleicht könntest du es noch ein bisschen gewichten, weil militärische Macht ist ja immer eine finale Macht. Weil da geht es ja ums Nullsummenspiel. Gewinnen und verlieren, Macht und Gegenmacht. Aber vielleicht nochmal zeigen, auch vielleicht mit Blick auf Ihre Erfahrung in der deutschen Geschichte, wie dieses Verhältnis zwischen der politischen Macht und der ökonomischen Macht sich austariert. Weil faktisch ist ja so, wenn final die, was wir jetzt erleben wieder, die militärische Macht das Endprodukt ist, ist halt die Frage, wie man in der Gewichtung zwischen militärischer Macht und ökonomischer Macht oder politischer Macht das Spielfeld bestellt.
Naja, letzten Endes würde ich es ein bisschen anders sehen. Also was wir jetzt erleben, ist natürlich der Einsatz militärischer Macht. Ja, und der Einsatz militärischer Macht, das gilt jetzt nicht für Russland, aber das würde aus unserer Perspektive gelten, kommt immer dann zum Zug, wenn wirklich alles versagt hat. Was wir in Deutschland aber verlernt haben, also wirklich verlernt haben, und da muss man nur bei unseren Verbündeten nachgucken, ist, dass die Drohung mit dem Einsatz militärischer Macht ein diplomatisches Instrument ist, um diplomatische Wege zu ebnen. Das heißt, sie haben in Frankreich, in Großbritannien und in den USA, um mal bei den dreien zu bleiben, da geht man in Verhandlungen rein, also nicht in jede Verhandlung natürlich, ne? Also nicht in die Verhandlungen mit Kanada über irgendwelche Wirtschaftsfragen, aber da geht man in die Verhandlungen mit dem Iran hinein, dessen Nuklearprogramm man stoppen will, und kommuniziert von Anfang an, dass man das auf diplomatischem Wege versuchen will. Sagt aber von Anfang an auch klar, all options are on the table. Also letzten Endes sagen die Amerikaner den Iranern, ich verkürze es jetzt und mache es in leichter Sprache, pass auf, wir wollen ein Abkommen mit euch erzielen. Wir wollen, dass ihr diese Nuklearanreicherung aufhört. Aber glaubt nicht, dass wenn diese Verhandlungen scheitern, dass unsere Bemühungen dann zu Ende sind, dann werden wir es militärisch umsetzen. All options are at the table. Damit will man den Druck aufmachen, auf die Iraner, sich auf diesen diplomatischen Weg zu begeben. So. Und diese Denke, Militär, die Androhung des Einsatzes vom Militär als normales diplomatisches Instrument zu benutzen, die haben wir Deutschen nie gelernt nach 45. Da haben wir sie komplett verlernt. Es gab eine Zeit, das muss man einfach so sagen, in denen diese Iran-Verhandlungen schwierig waren. Und seitens der amerikanischen Administration immer wieder gesagt worden ist, wir stehen dazu, wir wollen verhandeln, aber all options are on the table. Und deutsche Außenminister gesagt haben, über militärische Optionen reden wir jetzt noch nicht. Weil das Verständnis ein völlig anderes ist. In Deutschland reden wir über eine militärische Option, wenn das Kind komplett diplomatisch in den Brunnen gefallen ist. Und sozusagen es klar ist, es gibt keine diplomatische Lösung, weil sich einer verweigert. Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken. Wir sehen aber nicht, dass Macht, und jetzt kommt das Machtinstrument Streitkräfte, ein legitimes Instrument ist, um überhaupt diplomatische Verhandlungen zu ermöglichen, indem man dem anderen droht, dass es auch noch Alternativen gibt. Ja, und da liegt unser großer Unterschied und da liegt ein kultureller Unterschied, den wir halt nach dem exzessiven Gebrauch militärischer Macht durch das Dritte Reich einfach komplett aus unserem Denken rausgestrichen haben. Diplomatie ist für uns sozusagen alles außer Militär.
Herr Masser, sehr spannend. Ich denke, da haben Sie einigen wie mir auch gerade neue Denkhorizonte eröffnet. Dieser Reifeprozess ist ja ganz entscheidend. Das wir stehen genau an einer Wegscheide. Wir müssen es ja auch jetzt lernen.
Ja, also absolut.
Wir müssen ja auch endlich lernen, dass Machtpolitik nicht nur der Widerspruch ist zwischen innen und außen, was Sie gerade gesagt haben, sondern dass der entscheidende Punkt ist, dass wir auch die Interessenpolitik verantwortungsvoll nach außen kommunizieren. Ich glaube, daran wird ja auch sich viel erweisen, welche Stellung die Deutschen im europäischen Kontext haben können oder im globalen Kontext.
Ich stimme Ihnen völlig zu. Ich glaube, dass diese Zeitenwende, wenn sie denn jetzt stattfinden sollte, sich vor allen Dingen dadurch auszeichnen muss, dass sie mit einer sozusagen veränderten politischen und strategischen Kultur einhergeht. Ja, es ist gut, der Bundeswehr sozusagen jetzt diese 100 Milliarden zur Verfügung zu stellen, und wir alle hoffen, dass die nicht irgendwo verbrannt werden im Beschaffungsprozess und dass das dann dazu führt, dass wir ausgerüstete und einsatzfähige Streitkräfte haben. Das ist alles gut, aber wenn das nicht einhergeht mit einer Veränderung im Mindset, und zwar in der Gesellschaft wie auch in der Politik, dann wird das auch nichts bringen. Ja, weil dann haben wir möglicherweise voll ausgerüstete Streitkräfte. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Bundeswehr. Aber wir wissen dieses Instrument militärische Macht dann noch immer nicht vernünftig zu nutzen, sondern halt nur dann zu nutzen, wenn alles schon in Trümmern liegt und dann schicken wir irgendwohin Truppen. Ja, deswegen ist für mich viel wichtiger bei dieser Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, dass eigentlich eine Veränderung mentaler Prozesse erfolgen muss. In der Politik und halt in der Gesellschaft.
Ich denke, da haben Sie fast vollkommen gesagt, es gab ein hohes, großes Aufatmen nach der, sagen wir mal, Symbolrede von Olaf Scholz im Bundestag. Er hat, so, die Deutschen haben es endlich verstanden, in Anführungszeichen. Nicht, jetzt ist die Frustration wieder da, weil sie verstanden haben, die 100 Milliarden sind ein symbolischer Wert, aber eben, wir nennen es übrigens mal Change Management oder Mentalitätswandel, der ist nicht da.
Genau.
Wie kriegen wir das jetzt hin, Herr Maaßen? Sie haben jetzt ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, okay, wie kann ich, ich bin im Auswärtigen Amt, ich bin dort und dort beschäftigt, ich bin da und da. Wie können wir das jetzt machen? Was müssen wir da tun? Müssen wir auch anders kommunizieren? Müssen wir ehrlich mit der Öffentlichkeit umgehen? Müssen wir uns entemotionalisieren in vielen Bereichen oder entmoralisieren?
Also Sie haben, nein, man muss sich nicht entmoralisieren. Sie haben sozusagen schon viele wichtige Bereiche ernannt. Ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Frage der Kommunikation. Ja, also wir haben die Angewohnheit, über die, ich sag mal, schmutzigeren und härteren Sachen in der internationalen Politik selten zu reden. Ja, nehmen Sie den Afghanistan-Einsatz. Ein ganz klassisches Beispiel. 2001, großer Schock, viel geredet, Truppen nach Afghanistan entsendet. Natürlich medial begleitet, weil deutsche Soldaten und Soldatinnen in Afghanistan, und da gab es hier oder da den einen oder anderen Bericht. Je länger dieser Einsatz dauerte, desto weniger haben sie was gehört in der Politik von diesem Einsatz. Das lief dann immer nach der Maßgabe auf, okay, Mandatsverlängerung. Ja, einen Tag vorher war dann halt die Qualitätspresse voll von Berichten. Wie steht die CDU dazu, die SPD, wo gibt's die Probleme, pipapo. Dann Debatte im Deutschen Bundestag, Mandat wurde verlängert. Vielleicht einen Tag danach noch Presseberichte und dann haben sie 6 oder 8 oder 12 Monate nichts mehr gehört von diesem Afghanistan-Einsatz. Das änderte sich natürlich dann mit den Anschlägen, wo wir Gefallene hatten. Aber nachdem wir im Prinzip nach 2010 auch in Afghanistan keine Gefallenen mehr hatten, haben wir Afghanistan komplett vergessen. Und es war nur dieses Mandatsverlängerung, kurz vorher wird ein paar Berichte, kurz nachher noch ein paar Berichte und dann war das Ding durch. Dann kann man sich auch nicht wundern, das war immer mein Argument. Ich habe in der Phase 2003, 2007 habe ich in Rom gelebt. Das heißt, ich sage es mal so, meine Informationen über deutsche Politik beschränkten sich auf ARD und ZDF und auf die Lektüre der FAZ. Ja? In dieser Zeit kann ich mich nicht daran erinnern, dass ein deutscher Bundeskanzler mich über Afghanistan informiert hätte. Ich wusste viel über Afghanistan, weil ich in der Zeit für die NATO gearbeitet habe und da Afghanistan auch ein Thema von mir war. Aber sozusagen als Staatsbürger habe ich nicht mitbekommen, wie sozusagen die Bundesregierung im Prinzip dafür geworben hat, für diesen Einsatz, was wir da tun. Man hat nicht erklärt, was wir da tun. Wir haben ja ganz lange sozusagen uns geweigert, anzuerkennen, dass dort gekämpft wird. Ja? Deswegen ist es primär ein Problem der Kommunikation. Wir reden zu wenig über Außenpolitik. Das hat sich jetzt geändert mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg. Da reden wir jetzt ganz viel über Außenpolitik und über Sicherheitspolitik. Meine Vermutung wäre, also sagen wir so, wenn dieser Krieg jetzt in einen Stellungskrieg übergeht, ja, der noch Monate dauert, dann reden wir nicht mehr drüber. Das ist genauso wie in Syrien. In Syrien gibt es noch immer Krieg, wir reden nicht mehr drüber. Punkt. Wenn dieser Krieg vorbei sein wird, möglicherweise in 2-3 Wochen, dann haben wir noch einen Monat Diskussion, wie gehen wir jetzt damit um mit der Ukraine und pipapo, wie unterstützen wir die? Und dann werden wir wieder nicht drüber reden, über die Konsequenzen, die dieser Krieg hat. Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vorbereitet für die möglichen Koalitionsverhandlungen einer CDU-geführten Regierung, es ist ja dann nicht so gekommen, die Idee einer Sicherheitswoche im Deutschen Bundestag. Also das heißt, die Idee, ein deutscher Bundeskanzler hat die Verpflichtung, einmal im Jahr eine sicherheits- und außenpolitische Grundsatzrede zu halten. Und an diese Grundsatzrede schließt sich im Prinzip eine Woche lang Debatten des Deutschen Bundestages über verschiedene Aspekte der Außen- und Sicherheitspolitik an. Und damit sorgen sie sozusagen in der Woche für viel Medienresonanz mit den ganzen begleitenden Talkshows, die da drum stattfinden. Das trägt sich dann in alle Häuser. Das heißt, das ist der Punkt. Wir müssen drüber reden. Die Regierung muss werben um ihre Politik. Und das passiert viel zu wenig. Das passiert generell viel zu wenig. Man wirbt nicht genug um die Politik. Und vor allen Dingen, wenn die Entscheidung mal gefällt ist, lässt man ja im Prinzip einen Großteil der Bevölkerung, die sich jetzt nicht wie ich oder Sie professionell dafür interessieren, die lässt man alleine. Die erfährt dann nichts mehr. Ja, und das geht nicht. Sondern man muss beständig sozusagen den Leuten erklären, das Interessante ist ja auch, das macht man ja in der Corona-Politik, in der Rentenpolitik, in der Gesundheitspolitik, in allen anderen Policy-Feldern macht man das. Da wird man nicht müde, wie auf einen lahmen Gaul einzureden mit Rente und weiß der Teufel was. Nur in der Außenpolitik beschränkt es sich sozusagen auf wenige Momente und danach werden die Leute im Prinzip nicht mehr darüber informiert.
Du hast also wichtige Punkte angesprochen. Ich denke, einige nehmen ihre Anregung auch mit direkt ins Parlament und die Ministerien. Es war auch die Diskussion, brauchen wir einen nationalen Sicherheitsberater? Also kann man im Bundeskanzleramt vielmehr eine Position schaffen wie in den Vereinigten Staaten und anderen, wo man dieses bewusste Außenpolitische viel stärker thematisieren kann und auch damit politisieren kann, auch kommunikativ. Da ist auch meine Frage erstmal ganz ketzerisch gefragt. Wir haben ja unsere allgemeine Wehrpflicht abgeschafft. Wäre es nicht wichtig, was auch AKK mal angedeutet hatte, dieses allgemeine Dienstpflicht für alle jungen Deutschen, wie wir es auch vor der Wende alle erlebt haben und ich erlebt habe, wieder einzuführen, um diese Mentalitätswandel zu machen? Wäre das auch ein Diskussionspunkt, den man sich überlegen müsste wieder?
Also sagen wir es mal so, ich bin gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ja, ich fand die Aussetzung der Wehrpflicht richtig und ich bin jetzt auch noch der Meinung, wir brauchen keine Wehrpflicht. Ich sage Ihnen auch warum. Wir haben keine direkte territoriale Bedrohung. So, das ist der eine Punkt. Also das heißt, wir haben keine Notwendigkeit für ein Massenheer. Das, was wir brauchen, sind extrem gut ausgebildete Soldaten und Soldatinnen. Und Krieg und Gerät hat sich heute so verändert, dass sie für viele Sachen eine monatelange Ausbildung brauchen, um die überhaupt einigermaßen bedienen zu können. Teilweise sozusagen auch jahrelange Ausbildung brauchen, um Sachen einigermaßen bedienen zu können. Da helfen Ihnen Wehrpflichtige nicht weiter. Ja, Krieg wird heute nicht, man sollte, so wie der Krieg in der Ukraine geführt wird, das sollte man nicht als Sinnbild dafür nehmen, wie der zwischenstaatliche Krieg des 21. Jahrhunderts läuft. Der wird wesentlich technologieintensiver ablaufen. Und da brauchen Sie sozusagen ganz, ganz viele Spezialisten. Ja, also so wie Sie alle irgendwo den IT-Menschen haben, der fantastische Sachen machen kann, aber da braucht er auch 4-5 Jahre, um die zu lernen. Genauso das Gleiche gilt für Soldaten und Soldatinnen. Ja, und wir haben die Strukturen für die Wehrpflicht nicht. Das ist das, was die meisten Leute vergessen. Also wir haben ganz einfach die Strukturen. Wenn Sie heute die Wehrpflicht einführen, dann müssen Sie einen größeren, ich vermute mal unter 50, aber größeren zweistelligen Milliardenbetrag an die Hand nehmen, um die Strukturen zu schaffen, damit Wehrpflichtige überhaupt ausgebildet werden können. Also da geht es nicht nur um Systeme, Waffensysteme und um Gewehre. Da geht es um Kasernen, da geht es um Liegenschaften. Wir hätten überhaupt nicht die Strukturen. Deswegen bin ich sozusagen gegen die Wehrpflicht. Und die Erfahrungen, die die Schweden haben mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht, deuten auch darauf hin, dass das extrem teuer ist, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Ja? So, eine allgemeine Dienstpflicht ist was anderes, ja. Davon abgenommen. Ne? Da geht es ja sozusagen eher um die Idee, ich meine, womit hier viele, ich sehe hier zwei Herren, die sozusagen eher in meinem Alterscluster sind, so womit viele von uns aufgewachsen sind, nämlich nach dem Abitur oder ab 18 muss man sich für was entscheiden. Entweder man geht in den sozialen Bereich, ich sag mal Zivildienst, oder man geht halt zur Bundeswehr und macht da was. Ja. Das ist sicherlich etwas, worüber man diskutieren kann, weil da geht es ja eher um die Frage, kriegen wir sowas zurück? Es gibt diesen Begriff von wir leben in der Ich-Gesellschaft und wir müssen mal zu einer Wir-Gesellschaft kommen. Ich finde das nicht so ganz passend, aber da steckt ein Kern Wahrheit drin. Also natürlich haben wir über die letzten Jahrzehnte eine so extreme Individualisierung dieser Gesellschaft erlebt, dass die Frage ja ist, wie realisieren eigentlich junge Männer und Frauen, dass vieles von dem, was sie machen können, eigentlich nur deshalb möglich ist, weil sie in einer gesicherten Demokratie, in einer freien Marktwirtschaft und in einem System leben, das ihnen Sachen ermöglicht. Also zum Beispiel ganz doof, dass wir für die Schule nichts zahlen, ja, in der Regel ermöglicht der Staat. Punkt. Das muss man aber erstmal realisieren, dass Schulbildung, die man genießt, sozusagen von jemandem gestellt wird und dass es dann durchaus legitim ist, dass man sagt, naja, es gibt einen gewissen Punkt, da kann man sich überlegen, ob man diesem Gemeinwesen etwas zurückgibt. So, und das ist halt der andere Punkt, und darüber bin ich gerne bereit zu reden.
Herr Maas, ja, voll bei Ihnen, spannende Punkte. Ich hoffe, dass einige meiner Kolleginnen und Kollegen das auch mitnehmen in ihren Gesprächen mit den Top-Entscheidern. Ganz, ganz spannend. Wir haben wenig Zeit, aber wir werden diese diese Frage einer Interventionsarmee, einer strategisch hochgerüsteten, digitalisierten, auch cyberorientierten Form von Kriegsführung haben, braucht man es nicht. Ich glaube, ich haben alle verstanden. Der Punkt ist aber daraus weiter abgeleitet, Macht, Machtlogik, militärische Logik und Informationskrieg. Das ist eine ganz neue Dimension, die in der strategischen Form wir gerade sehen. Ich glaube, da wird viel experimentiert, auch aus den Vereinigten Staaten mit der strategischen Offenlegung von Interventionsplänen, Invasionsplänen des russischen kleinen Kreises, der sozusagen da entscheidend gewesen ist. Mittlerweile wissen wir ja, dass die Regierung davon gar nichts wusste und viele Militärs gar nichts wusste, dass über die Entscheidung. Auch jetzt zu der Diskussion Ukraine, welche strategische Bedeutung, also gerade in der Machtfrage, spielt Informationsmacht und diese Form von moderner Informationstechnologie, die ja ganz spannenderweise kaum kontrollierbar ist über Machtsysteme, gerade Social Media, nicht mal die Russen schaffen es oder auch die Chinesen würden es wahrscheinlich nicht final schaffen, das alles zu kontrollieren und sozusagen dann Punkte des Widerstandes zu kreieren. Welche Bedeutung hat das?
Es hat in zweifacher Hinsicht eine sehr große Bedeutung. Also ich habe gerade eben sehr traditionell gesagt, ne, Machtmittel ökonomische, politische und militärische. Jetzt muss man anerkennen, dass Daten ein neues Machtmittel sind. Ein neues Machtmittel sowohl für Außenpolitik als auch für Innenpolitik. Also je mehr ich weiß, desto besser kann ich Strategien entwickeln, desto präziser kann ich Strategien entwickeln. Gleichzeitig ist dieser Machtbereich aber davon gekennzeichnet, dass wir plötzlich private Akteure haben, die über unheimlich viel Macht verfügen. Das ist halt in allen anderen Bereichen nicht so. Ja, also selbst in der Ökonomie, natürlich kann man sagen, natürlich gibt es diese riesigen Konzerne, ja, aber wenn Sie sehen, was Facebook wert ist, so, das ist noch immer nichts im Vergleich sozusagen zu unserer Wirtschaft oder zur Wirtschaft der Vereinigten Staaten. Nur, Facebook hat einen Zugriff auf Daten, die es zu einem mächtigen Player macht, weil sozusagen Facebook hat mehr Informationen als unsere Regierung über Menschen. Und das ist natürlich in diesem ganzen Bereich Informationskrieg, in diesem ganzen Bereich, wie targete ich Kampagnen. Es ist aber auch in diesem ganzen Bereich, jetzt müssen wir auf die andere Seite gehen, bei autoritären Staaten, wie unterdrücke ich meine Bevölkerung? Ist das die zentrale Währung?
Ja.
Ja, klar. Ist das die zentrale Währung? Und da haben wir in der Tat sozusagen in diesem Machtbereich haben wir plötzlich etwas, was wir jahrhundertelang nicht hatten. Nämlich, dass private Akteure mächtiger sind als staatliche Akteure. Und das stellt natürlich die ganze internationale Politik vor enorme Herausforderungen. Weil die Frage ist sozusagen, wie gehe ich denn jetzt mit diesen, normalerweise sagt man immer, wenn Akteure mächtig sind, haben sie besondere Plätze in der internationalen Politik. Aber bislang waren das ja immer nur staatliche Akteure. Ja. Also stieg jemand plötzlich auf zu einer Atommacht, hat dann eine andere Behandlung erfahren als die Nicht-Nuklearmächte. Wurde jemand plötzlich militärisch und ökonomischer stark, ist halt aufgenommen worden in die G7 zum Beispiel und so weiter und so fort. Was machen wir denn jetzt mit diesen privaten Akteuren, die wir eigentlich nach dieser Logik so behandeln müssen wie Supermächte in diesem Bereich? Ja, und das sind offene Fragen, die haben wir bis heute noch nicht beantwortet. Die haben
wir bis heute noch nicht beantwortet. Vollkommen richtig. Es gibt ja Diskussionen, Wettbewerbsrecht und Möglichkeiten zu sagen, auf ökonomischen Feld Beschränkungen zu schaffen. Datenschutzgrundverordnung war der Anfang. DMA, DSA, die Diskussionen die gerade in Brüssel herrschen, von Hass bis Zerschlagung von den Großkonzernen. Ganz spannende Themen.
Ja, und ich glaube, wenn Sie mir in einem Punkt erlauben, das mag alles richtig sein, das kann ich nicht beurteilen, weil ich sozusagen mich in diesem Bereich zu wenig auskenne. Nur, mein Punkt ist ganz einfach, das ist ungefähr wie mit der Atomenergie. Ja, also wo es geht sozusagen, gibt ja diese Idee, alle Nuklearwaffen abzuschaffen und ich sage immer, the genie is out of the bottle. Also diese Technologie ist da draußen und wer sozusagen sie haben will, kann sie haben, wird sie nutzen. Deswegen werden wir immer mit dem Problem konfrontiert sein, dass Staaten Nuklearwaffen haben wollen. So, jetzt kann man natürlich Facebook verbieten und man kann, weiß der Teufel, wie diese Firmen heißen, die sozusagen diese riesen Datenkraken sind und die Millionen, Milliarden, aber Trilliarden von Datenpunkten haben, die kann man alles schön und gut verbieten, aber die Technologie, das einzusammeln, ist doch da draußen. Das heißt, das hat doch, letzten Endes ist das doch so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja, verbieten wir Facebook, alles gut, fände ich ja super, weil ich finde Facebook total langweilig, aber dann wird irgendjemand anders rauskommen mit was Modifiziertem und genau das Gleiche wieder anlegen, weil diese Technologie ist doch da draußen. Also muss man sich ja intelligentere Sachen einfallen lassen, damit, wenn man nicht will, dass solche privaten Akteure sozusagen über die enorme Datenmenge, die sie generieren, ja, stärker werden als Staaten und im Prinzip Kampagnen fahren können.
Ja. Sie haben vollkommen recht, Herr Meister. Sie müssen es auch ausweiten auf den ganzen Finanz-Hightech-Bereich, Payment-Systemen, die ja auch in der komplexen Form weltweit ja Milliarden, nicht mehr, wir reden nicht mehr von Krypto, wir reden nur von bisherigen Formen von Transaktionen machen. Ich schaue auf die Uhr, aber eine spannende Frage, die wir uns alle in der Branche stellen, und da schauen wir alle jetzt auf Sie, Herr Masana. Das sind die Fragen Wirkungsmächtigkeit ökonomischer Macht Richtung Sanktionen.
Ja.
Das ist ja komplett, Sie können die großen Neil Ferguson, es gibt eine Riesendiskussion in der Fachwelt, auch jetzt momentan. Vielleicht können Sie ganz kurz in Ihrer prägnanten, klaren Art und Weise, wie wir Sie wieder heute gerade schätzen lernen, zusammenfassen, wie Sie das bewerten. Weil das ist ja, weil einige gesehen haben, aus dem Wirtschaftsministerium hier, ich denke, die Frage stellen wir uns alle, was bringen wirklich Sanktionen? Wie müssen sie strategisch aufgebaut sein, dass sie was bringen? Weil deckt man unsere Energieversorgung, irgendwie gibt es ja auch Boomerang. Und zweitens, am Schluss ist ja alle militärische Macht wieder Diplomatie, weil die Rückgewinnung des Politischen, was das wir wieder brauchen. Also was ist da Ihre Empfehlung für uns sozusagen Laien und Laien?
Also es gibt drei Sachen, die ich da gerne anfügen würde. Wir wissen aus der Literatur, dass Sanktionen durchaus wirken können. Das Problem ist, sie brauchen Zeit. Also jeder, der glaubt, dass wenn man einen Staat sanktioniert, der innerhalb kürzester Zeit seine Politik ändert, ist ganz einfach fehlgeleitet. Sanktionen wirken langfristig. Da braucht man Zeit, da braucht man strategische Geduld. Und sie wirken nicht in jedem Fall. Also sozusagen, je genereller Sanktionen sind, desto mehr haben Staaten, die sanktioniert werden, die in der Regel autoritäre Staaten sind, die Möglichkeit, sozusagen die Sanktionen auf ihre Bevölkerung umzuwälzen, sodass die politische, militärische und ökonomische Elite von Sanktionen relativ unbelegt ist. Und solange die dann unbelegt sind, ist alles gut. Ja? Und den Rest sozusagen, wenn es Aufstände geben sollte, soziale Unruhen, gegebenenfalls löst man das über Repression. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Sanktionen können nur so gestaltet sein, dass die Gesellschaften, die sie verhängen, mit den Resultaten leben können. Also, natürlich kann ich heute entscheiden, dass ich kein Öl und kein Gas mehr aus Russland beziehe. Weil, ich meine, der Wirtschaftsminister sagt, das stimmt nicht. Ich glaube, es stimmt doch. Natürlich auf lange Sicht, wenn dieser Krieg sozusagen sich in einen Stellungskrieg verwandelt und noch sehr lange dauert, fülle ich natürlich die russische Kasse damit. Also Putin muss diesen Krieg ja auch bezahlen, auch wenn alles jetzt im Prinzip bezahlt ist schon, was in der Ukraine ist. Aber je länger dieser Krieg dauert, desto mehr Geld brauche ich. Und damit fülle ich natürlich sozusagen die Kassen von Putin. Und das ist ein Problem. Aber wenn ich jetzt Sanktionen verhänge, die in unseren Gesellschaften so hohe Kosten verursachen, dass unsere Gesellschaften nicht mehr bereit sind, die Sanktionen mitzutragen, dann bewirke ich einen kontraproduktiven Effekt. Und wir haben ja nur, ich meine, das waren ja nicht mal ein Ausdruck der Sanktionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war ja die Spekulation der Future-Märkte auf die mögliche Auswirkung von Sanktionen, die ja hier kurzfristig mal den Benzinpreis, irgendwie den Diesel auf 2,30 Euro gebracht haben. Dann ist unsere Gesellschaft schon am Rande des Nervenzusammenbruchs. Also dann kann zwar ein Bundespräsident Gauck sagen, man kann auch mal für die Freiheit frieren, das interessiert die Leute hier nicht.
Ja.
Ja? Und wenn die deutsche Politik nicht in der Lage ist, sozusagen ökonomisch die Effekte dieser Sanktionen dann für ihre Bürger abzufedern, und da denke ich jetzt weniger an den Benzinpreis als zum Beispiel an steigende Heizkosten, die für einige Menschen ja durchaus ein enormes Problem darstellen, dann bringt das nichts, solche Sanktionen zu verhängen, wenn die eigenen Gesellschaften die Kosten, die diese Sanktionen für sie selber verursachen, nicht mittragen wollen. Also das ist ein strategisches Dilemma, in dem sich da zum Beispiel die deutsche Politik befindet. Und der dritte Punkt ist, und das muss man ganz klar sagen, mit dieser Art von umfassenden Sanktionen, die wir jetzt haben gegen Russland, haben wir keine Erfahrung über deren Wirkung. Also alles andere, was wir sozusagen aus der Sanktionsgeschichte kennen, ist ja relativ begrenzt. Also es ist noch nie ein Staat so sanktioniert worden, wie gegenwärtig Russland sanktioniert wird. Deswegen können wir jetzt wenig sagen, ob die was bringen werden und wann sie was bringen werden. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt und der schwächt jedes Sanktionsregime ab. In aller Regel haben Staaten Unterstützer und auch ein Russland hat Unterstützung. Also es ist nicht so, dass Russland komplett international isoliert ist. Also es gibt selbst Staaten, die finden natürlich, dass dieser Krieg falsch ist und die Art und Weise, wie Putin ihn führt, eine Katastrophe ist. Die würden aber Russland nicht fallen lassen. Jetzt kommen wir wieder zur Geopolitik zurück, weil sie Russland als geopolitischen Partner brauchen. So, und die werden Russland dabei helfen, entweder Sanktionen zu umgehen oder sozusagen die schlimmsten Konsequenzen für die russische Gesellschaft abzufedern. Oh, und von daher ist das Argument, Sanktionen bringen nichts, ist in dieser Totalität stimmt nicht. Aber Sanktionen sind halt nicht das Zaubermittel, das zu Verhaltensänderungen bei Staaten führt. Also das ist eine ganz komplexe Kiste und in aller Regel, dort wo wir gesehen, dass Sanktionen zu Verhaltensänderungen geführt haben, reden wir schon von einem Zeitraum von 8 bis 10 Jahren. So, und jetzt sage ich mal ganz einfach, wir werden es nicht aushalten, 8 bis 10 Jahre Russland so umfassend zu sanktionieren, wie wir es jetzt tun. Und ich glaube, Sanktionen haben keinen Effekt auf die Frage, wie lange wird Putin diesen Krieg noch weiterführen?
Herzlichen Dank, Herr Masana. Das sind klare Worte. Jetzt schaue ich mal auf meine ganzen Kolleginnen und Kollegen. Unsere Zeit rennt uns davon. Ich glaube, wir lauschen ihnen alle ganz andächtig. Herr Masana, will jemand rein? Ja, Johannes, bitte.
Wie schätzen Sie, Professor Masala, die geopolitischen Fähigkeiten Russlands überhaupt ein? Sie sagen, ja, es gibt Freunde, aber Russland ist eigentlich doch relativ isoliert, erstens. Und zweitens, seine geopolitischen Aktionen sind immer punktuell, Syrien, Libyen, Mali und so weiter. Und Sie haben auch gesagt, dieser Krieg jetzt ist ein Krieg eigentlich des 20. Jahrhunderts. Kann er nicht mehr als diese Kriege führen? Also zwei Aspekte zur Fähigkeit Russlands.
Ja, lassen Sie mich die letzte Frage zuerst beantworten. Das ist ein großer Streitpunkt unter den Experten und Expertinnen des russischen Militärs. Ja? Und letzten Endes gibt es da zwei Lager. Die einen sagen, der hat uns einfach nur seit 2008 glauben lassen, dass das eine umfassende Militärreform mit hochmodernen Waffen ist. Wir nehmen aber davon aus, das muss man ganz klar sagen, die strategischen Kräfte, also all die, die über Trägersysteme und Nuklearwaffen verfügen, die sind in der Tat modern. Ja, aber die russische Militärreform seit 2008 war ja umfassender. Die betraf ja nicht nur die strategischen Kräfte, sondern die betraf ja alle. Und da gibt es welche, die sagen, der hat uns einfach nur glauben lassen, dass er viel kann und er kann nichts. Und das zeigt sich jetzt in der Ukraine. Dem steht zwei Sachen entgegen. Dem steht zum Beispiel entgegen, dass gestern die ukrainische Armee, und zwar mit Bildern, gemeldet hat, dass in der Ukraine zwei Fahrzeuge von den Ukrainern erobert wurden, die zur elektronischen Kriegsführung dienen. Und zwar Unterdrückung von Radaren und sozusagen Jamming von Drohnen. Das sind hochmoderne Geräte. Das sind hochmoderne Geräte, von denen wussten wir, dass die Russen sie haben. Wir wussten nicht, dass sie sie in der Ukraine einsetzen. Wir wissen auch immer nicht, wie viele da drin sind. Aber sozusagen zwei von denen hat die ukrainische Armee jetzt irgendwie in ihrem Besitz genommen. Das heißt, die haben schon modernes Zeug. Und dann kommt jetzt die zweite These. Die zweite These lautet, und die halte ich mittlerweile für glaubwürdig, die halten viel von diesem modernen Zeug zurück. Weil sie natürlich befürchten müssen, dass das Ganze nochmal hoch eskaliert. Und sie einen wesentlich kompetenteren Gegner haben, nämlich irgendeinen NATO-Staat. Und dafür halten sie Kräfte zurück. Und das halte ich mittlerweile, nachdem ich heute gesehen habe, dass dieses System, das jammen kann, und zwar modernste Technologie in der Ukraine jetzt von der ukrainischen Armee sozusagen erobert wurde, dass die schon ein bisschen modernes Gerät da haben im Bereich der elektronischen Kriegsführung und dass die jetzt nicht im Prinzip ja nichts können. Ja, also die haben noch was in der Hinterhand und das werden die nächsten Wochen zeigen, ob sie das auch noch gegebenenfalls in der Ukraine einsetzen werden. Geopolitisch haben Sie völlig recht. Ich habe Russland immer bezeichnet als der Unterschied zwischen Russland und China ist, die Chinesen versuchen, die Normen und Prinzipien des internationalen Systems zu ihren Gunsten zu verändern. Und dafür haben sie die Macht. Die Russen versuchen zu stören und Probleme zu bereiten. Ja. Also Russland ist so eine klassische Spoilermacht. Ja? Und in dieser Spoilerfunktion agieren sie sehr clever. Sie stoßen halt immer dort, wo es geht, ins Vakuum rein, das der Westen hinterlässt. Syrien, Mali, ja, Libyen und so weiter und so fort. Aber das ist kein gestalterischer Anspruch. Also das ist sozusagen keine Macht, die Fähigkeit hat, Strukturen zu verändern, Normen zu verändern. Also wie die Chinesen, die das machen. Ja, von daher Spoiler. Aber sehr geopolitisch orientiert, weil die sich natürlich Schwerpunkte setzen. Und diese Schwerpunkte dienen auch den Russen. Die sind in Syrien wegen ihrem Warmwasserhafen. Ja, und sozusagen, weil sie wissen, wenn Assad diesen Krieg gewinnt, was er ja im Prinzip schon gemacht hat, wer Syrien kontrolliert, kontrolliert den Libanon. So, und all diese Sachen wissen die Russen. Deswegen suchen sie sich das punktuell aus, weil zu mehr sind sie nicht in der Lage. Und das, was sie machen, ist wirklich zu spoilern, Probleme zu kreieren und damit natürlich den Westen vorzuführen. Weil wir nicht in der Lage sind, darauf geeignete Antworten zu finden. Es gibt einen substanziellen Unterschied zwischen China und Russland. Ja? Russland hat eine verhindernde Macht und China hat eine gestaltende Macht. Keine, die wir gerne sehen, aber es ist halt eine gestaltende Macht. Ja?
Herzlichen Dank. Wir haben kaum mehr Zeit. Martin, gab es noch eine Frage?
Ja, wir haben hier noch eine Frage aus dem Publikum. Cedric?
Genau, meine Frage bezieht sich darauf, dass Sie meinten, dass militärische Interventionen nicht zum diplomatischen Werkzeugkasten der Bundesrepublik gehören, aus Tradition auch. Dominik meinte ja auch schon, der Verweis auf die Checkbuchpolitik.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Die Drohung mit dem Einsatz vom Militär gehört nicht sozusagen zum Instrumentenkasten der deutschen Politik. Der Einsatz dann letzten Endes schon, weil wir haben ja die Bundeswehr in viele sozusagen Einsätze geschickt. Nur was ich meinte ist, die Drohung mit dem Einsatz, um Diplomatie zum Sieg zu verhelfen. Das ist etwas, was nicht im Instrumentenkasten deutscher Politik ist.
Jetzt wäre meine Frage, ob nicht damals unter der Schröder-Regierung im Kosovo diese Drohung genutzt wurde, auch in den NATO-Verhandlungen mit dem serbischen Präsidenten, auch von deutscher Seite aus. Oder kann man das nicht als Drohung mit militärischem Einsatz, so wirklich so als Bruch mit dieser Außenpolitik und Diplomatie bezeichnen? Dieses
Kabinettblätter? Naja, erstens, also es ist genutzt worden seitens der NATO. Also ich kenne Klaus Naumann ganz gut, den damaligen Chairman of the Military Committee, der mit Richard Holbrooke bei Milosevic war und gesagt hat, Milosevic hat zwei Optionen, entweder sozusagen einem diplomatischen Abkommen zuzustimmen oder halt eine NATO-Intervention zu bekommen. Ja, das ist natürlich aber, da war sozusagen eine Intervention schon beschlossen. Und das ist dann auch wiederum nicht das Drohen mit einer Intervention. Nur letzten Endes, das war unter der Kohl-Regierung und Schröder musste es ja nur exekutieren. Also was heißt musste? Schröder ist ins Amt gekommen und wenn Sie nachverfolgen die Literatur, dann war es ganz einfach so, dass diese neue rot-grüne Regierung einen Tag Zeit hatte, der NATO zu erklären, ob sie jetzt deutsche Soldaten mit in die Intervention schickt oder nicht. Also die hatten gar keine Gestaltungsmacht.
Alles klar. Aber wir haben ganz wenig Zeit, aber die letzte Frage müssen Sie uns noch beantworten. Nicht in die Glaskugel schauen. Sie sprechen ja bereits von einem längerfristigen Kriegsszenario, möglicherweise über Wochen hinweg. Was sind denn die wichtigsten drei Dinge, die die Bundesregierung gerade aus ihrer Sicht machen sollte? Europa strategisch gesehen, transatlantisch gesehen möglicherweise, aber da wollen wir ganz die letzten drei Minuten Ihnen dann mal das Wort geben. Was ist das Wichtigste, außer Symbolpolitik zu machen?
Also mit Blick auf diesen Konflikt ist natürlich das Wichtigste, die Ukraine weiterhin mit Waffen zu beliefern. So, alles, was geht. Ja, alles, was man in die Ukraine reinbekommen kann, reinzubekommen. Und wir sehen jetzt auch schon eine Veränderung mit Blick auf diese Waffenlieferung. Es werden, die Waffensysteme werden immer besser. Ja. Und die werden, also wir haben Artillerieortungsradare, das braucht die Ukraine. Wir haben jetzt mittlerweile S-300, also alte sowjetische, russische Flugabwehrbatterien, die können die Ukrainer bedienen. Das sind alles Sachen, die wirklich essentiell ist, um diesen Widerstand, den die ukrainische Armee da leistet, aufrechtzuerhalten. Also von daher, was immer geht, rein in die Ukraine. Meine Empfehlung, aber nicht drüber reden. Ja, also diese Politik sozusagen, dass jede europäische Regierung jeden Tag irgendwie in die Presse getreten ist und gesagt hat, so, wir haben entschieden, wir liefern jetzt 600, 700, 800. Das ist absurd. Entschuldigung, wenn ich das so klar sage, Klappe halten und liefern. So, ja, aber liefern. Die große Aufgabe wird sein für die Bundesregierung. Wir haben eine Situation, die echt paradox ist. Also die Biden-Administration, die auf diesen Russland-Konflikt genauso wenig Interesse hatte wie die Trump-Administration, realisiert jetzt ganz einfach, dass die Amerikaner europäische Macht bleiben müssen, weil da dieser Aggressor ist. Und die Amerikaner sind jetzt in Europa stärker vertreten, also so stark vertreten, wie sie seit 2015 nicht mehr waren. Also es kommen Truppen und Material nach Europa rein. Die werden auch nach diesem Konflikt da bleiben. Wenn Sie sich ansehen, was die NATO entscheidet, dann ist das Verstärkung sozusagen der Ostflanke und der Südostflanke, die werden da bleiben. Gefällt den Amerikanern nicht, akzeptieren sie aber. Der Punkt ist nur folgender. Wir haben im November 2024 haben wir Präsidentschaftswahlen. So. Und das große Risiko ist momentan, sind die Republikaner in einer einzigen Frage Biden Unterstützer und das ist die Russlandpolitik. Wenn Sie sich die State of the Union angesehen haben von Biden, den einzigen gemeinsamen Applaus gab es in dem außenpolitischen Teil, wo es um Russland ging. Ansonsten sozusagen sind sie at the opposite ends of the spectrum. Das heißt aber nicht unbedingt, dass in der Republikanischen Partei jetzt in dieser Außenpolitik ein Umdenken stattfindet. Also, wir könnten ein Szenario haben, in dem im November ein Mann oder eine Frau, Trump-like oder Trump selber, diese Präsidentschaftswahlen gewinnt. Und dann sind wir back to square one. Das heißt, wir müssen diese Zeit jetzt, diese 2 Jahre dazu nutzen, europäische Fähigkeiten, ich rede extra nicht von Strukturen, weil der europäische Weg ist immer sozusagen Institutionen zu schaffen. Das bringt nichts. Europäische Fähigkeiten zu haben, die gegebenenfalls einsetzbar sind. Und zwar diesmal nicht rhetorisch als Alternative zur NATO zu verkaufen, sondern das ist eng mit der NATO verzahnt. Aber wir brauchen sie europäisch, weil wir nicht ausschließen können, dass wir im November 2024 eine Person als amerikanischen Präsidenten haben, der in die Fußstapfen von Trump steigt, wenn es nicht Trump selber ist, und sagt, diese ganzen Europäer, was interessiert mich das, ist nicht mein Problem, ich gehe raus. Ja, und wenn wir bis dahin es nicht schaffen, Strukturen aufzubauen, dann stehen wir ziemlich nackt da. Und das ist sozusagen unter Trump schon ein Problem gewesen. Jetzt heißt es aber, wir stehen ziemlich nackt da mit einem 500-Pfund-Gorilla an unserer östlichen Front, der gezeigt hat, dass er überhaupt gar kein Problem hat, Länder zu überfallen. War das jetzt knapp genug und deutlich genug?
Das war super. Das war. Ich hoffe, dass viele ihn gelauscht haben, Herr Masala, aber Sie werden es sich jetzt mir weiter klar und deutlich wie heute am späten Nachmittag erheben. Ich denke, wenn ich keine weiteren Fragen mehr sehe, ich fand es sehr, sehr spannend. Und ich denke, nicht ich und alle meine Kolleginnen und Kollegen sagen ganz herzlichen Dank für diesen großartigen 50 Minuten Perforce-Ritt als Experte. Wir wünschen dir alles Gute und wir sagen herzlichen Dank. Ich glaube, Sie wieder im Weg und bleiben Sie so klar in Ihrer Stimme. Sie werden das sehr gehört und ich hoffe, man tut auch das, was Sie sagen. Und ich denke, Sie haben heute einige Fans gewonnen, die Sie unterstützen werden, Ihre Argumente in der Politik nicht nur gehört zu verschaffen, sondern auch durchzudrücken. In dem Sinne, Herr Masala, alles Gute Ihnen, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen bald weiter und wir wünschen euch einen schönen Abend. Tschüss, macht's gut.
Danke für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht. Schönen Abend Ihnen allen noch.
Ciao. Dankeschön. Tschüss.